Ich freue mich so, dass Sie das benutzen mit dieser Freizeit hier auf der Langensteinbacher Höhe. Ich finde das eine ganz wunderbare Sache, wie das Werk auch geleitet wird, wie der Geist hier oben ist. Jetzt ganz wunderbar in dieser Frühlingswelt. Es ist natürlich tragisch für die herrliche Schöpfung Gottes, wenn der Regen ausbleibt. Merkt man, wie das dürr wird. Es soll ja bis zum Sonntag kein Tropfen Regen irgendwo auch nur in der Nähe sich zeigen. Das wird dramatisch. Aber wir genießen diese Tage natürlich sehr jetzt in der schönen, herrlichen Welt. Aber am allerschönsten ist die Atmosphäre der Liebe, die geistliche Tiefe und die biblische Grundlegung hier. Und das ist auch ganz arg schön für uns, ein ganz herrliches Erleben, auch Sie zu treffen. Ich lese diesen Abschnitt aus Epheser 3, von Vers 14 bis 21. Es ist ja interessant, wenn man das heute liest, dass die Gemeinde von Ephesus völlig ausgelöscht war. Noch 1923 gab es 23% der Bevölkerung der Türkei waren Christen. Und heute unter 1%. Ungeheuer viel sind ermordet, 1,5 Millionen Armenier. Das Tragische ist ja, wir haben bei einer Reise mit unserer Gemeinde in die Türkei, habe ich aus dem Prokaus-Lexikon einfach abgeschrieben, was da drin steht über die Armenierverfolgung im Prokaus. Das ist ja ein anerkanntes Lexikon. Und das habe ich habe so über die biblischen Städten so Heftchen gemacht. Und dann sagt unser Guide, wenn ein Polizist dies heute in der Türkei sieht, werde ich eingesperrt, weil niemand etwas über diese schrecklichen Untaten an den Armeniern sagen darf. Deshalb ist ja neulich dieser Journalist, der das auch veröffentlicht hat, umgebracht worden in der Türkei. Es gibt in Selçuk, so heißt dieser Ort, wieder eine kleine Bibelschule. Ganz wichtig, wenn Sie dorthin kommen, gucken Sie nach diesen Schwestern und Brüdern unter ganz großer Bedrängnis, denn die Türkei hat Religionsfreiheit in der Verfassung, in der Praxis wird sie nicht durchgeführt, weil die Gemeinde darf sich weder nach dem Vereinsrecht organisieren, sie darf kein Geld haben, sie darf kein Grundstück besitzen, es geht überhaupt nicht. Die Gemeinde von Selçuk trifft sich in einem Laden, dann kommt die Polizei, immer wenn sie Gottesdienst haben, und schreibt alle Namen auf von den Gottesdienstteilnehmern. Das ist für die Christen eine ganz, ganz schwere Bedrängnis. Und nachdem jetzt dieser Mord da passiert ist, müssen wir ganz besonders für die Christen in der Türkei beten. Ephesus und Selçuk, Selçuk ist der heutige Ort bei Ephesus, dass wir das einfach zur Kenntnis nehmen und auch wissen, das Wunder, dass es dort überhaupt wieder eine Gemeinde gibt, ist ein ganz großes Wunder. Es sind natürlich Staatskräfte sehr interessiert, dass die Freiheit durchgeführt wird. Also der Oberbürgermeister von Izmir, der hat schon oft gesagt, kommen Sie, Sie dürfen an der Vorlesung alle Vorlesungen halten über das Christentum, wir sind sehr interessiert. Das ist aber nur das Interesse wegen dem Beitritt zur EU. Aber in der Bevölkerung ist das so stark verdichtet mit einer Unzahl von Gruppen, dass ich einfach ganz Schlimmes fürchte, was dort noch geschehen wird. Und die brauchen ganz besonders unsere Fürbitte. In allen Islamländern, wo der Islam die Mehrheit hat, gibt es für Christen keine Gleichberechtigung. Müssen Sie wissen. Und es ist ganz schwierig im Norden Nigerias im Augenblick, im Norden Nigerias, einige tausend Tote, nichts weiter, weil es Christen waren, bis hinauf zu Präsidenten der Kirche. Das sind die Evangelical Churches von Westafrika, ganz starke Bibelkirche. Weil ganz viele Muslime zum Glauben an Jesus kommen, ist der Widerstand der Gewalt ganz schlimm. Das sind Terrortrupps und das Schlimmste für diese Christen ist, dass wir so ein paar Sachen von der Mission noch wissen. Die sagen immer, wir können zurückschlagen. Wenn die erste islamische Tankstelle brennt, hört der ganze Spuk auf. Das machen ja die Israelis auch. Auf jeden Terroranschlag zurückschlagen. So kann man das nur eindämmen. Aber die Christen sagen, wir dürfen nicht zurückschlagen. Denn sonst hör das Zeugnis der Liebe Jesu auf. Und das Zeugnis der Liebe Jesu weckt ganz viele Muslime auf, die selber erschüttert sind. Es gibt ja auch bei uns, die meisten Muslime bei uns sind erschüttert über den Terror. Die billigen den nicht. Und die wachen auf und sagen, wie haben die Christen diese Liebe? Und deshalb müssen wir ganz arg auch für die nigerianischen Christen bitten. Im Norden, da waren jetzt ja die großen Wahlen in Nigeria. Die hatten einen christlichen Präsidenten, aber 13 Staaten im Norden haben sich der Scharia unterstellt. Dort gibt es keine allgemeine Ordnung mehr, sondern da herrscht nur noch die muslimische Ordnung. Und dort sind die größten Erweckungen und Aufbrüche gegenwärtig. Im Norden Nigerias lesen Sie das immer, wo Sie es kriegen. Suchen Sie es im Internet, in die Nachrichten. Und der zweite große Verfolgungsteil, wo es im Moment ganz schlimm ist, ist Indonesien, weil Indonesien auch so ein starkes Wachsen der christlichen Gemeinden hat. Zehntausende auf Java bekehren sich jedes Jahr zu Jesus und sie gehen den Weg des Martyriums. Und das gehen sie an Muslime, die Jesus annehmen und Jesus erkennen. Am schlimmsten auf den Molukkeninseln, Ambon, Halmahera, Sulawesi, dort kommt es immer wieder zu Pogromen. Das ist eine ganz schlimme Sache. In Nigeria ist vor 14 Tagen Folgendes passiert. Eine Lehrerin möchte eine Klassenarbeit schreiben lassen und das sind drei Schüler, die sind ganz unruhig und sie will da hin und was. Und da merken die machen da immer mit so einer Tüte und da haben sie Bücher drin, nehmen sie ihnen die Tüte weg und sagt, jetzt wird Klassenarbeiten geschrieben und stellt die Bücher auf den Boden und dann springt die ganze Klasse auf und sagt, du hast den Koran beleidigt. Was ist los? Da sei ein Koran drin gewesen, in der Tüte von den Büchern untergemischt. Und die Klasse hat die Lehrerin gelyncht und zu Tode getrampelt. So geht es dazu, es war eine Falle richtig gestellt, die konnte das überhaupt nicht wissen, die hat auch gar nichts zerstört oder zerrissen oder sowas. Sie müssen immer wissen, der Dschihad ist immer inszeniert. Da wird ein Anlass gesucht, wie mit den Karikaturen. Und für diese jungen Christen ist das ganz, ganz schwierig, hier in der Liebe von Jesus zu antworten. Und sie sagen dort auch in Nigeria, wir beten für unsere Verfolger. Dass wir das noch erwähnen, bevor wir hier nun zu unserem Abschnitt kommen. Kapitel 3, Vers 14 bis 21. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, der der rechte Vater ist, über alles, was da Kinder heißt, im Himmel und auf Erden. Dass er euch Kraft gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit stark zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen, dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid. So könnt ihr mit allen Heiligen begreifen, welches die Breite und die Länge und die Höhe und die Tiefe ist, auch die Liebe Christi erkennen, die alle Erkenntnis übertrifft, damit ihr erfüllt werdet mit der ganzen Gottesfülle. Dem aber, der überschwänglich tun kann über alles hinaus, was wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die in uns wirkt, dem sei Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus zu aller Zeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wenn wir heute von den Nöten in der dritten Welt hören, da sind wir ja alle tief berührt. Wissen Sie, wer einmal da reist in Nairobi oder Addis Abeba oder irgendwo und dann das sieht, wie die Behinderten, Verkrüppelten zwischen den Autos durchkrabbeln auf allen Vieren und betteln. Wenn man das Elend sieht der AIDS-Weisen. Wir haben allein in Malawi, heute einem gar nicht so großen Land im Süden Afrikas, 900.000 Kinder, die keine Eltern mehr haben, bloß weil die AIDS-Seuche sie vernichtet hat. Wir haben heute, sage ich mal, 1.300 Millionen Menschen, die nie ein Glas sauberes Wasser trinken können. Wenn man alles sieht, da will man ja helfen. Und wenn Sie das kriegen in Ihren Briefkasten, wird das ja immer aufrufen und sagt, komm, spendet etwas. Ich würde immer sagen, wir Christen müssen aufpassen. Ich sage immer, wenn Sie wo geben, geben Sie nur, wo Sie wissen, wer dort in Verantwortung ist. Wenn Sie die Namen kennen, gucken Sie mal hin drauf, kenne ich die oder kenne ich nicht, dass die Bilder und so, gucken Sie, wo gebe ich das hin. Sind das Leute meines Vertrauens? Das Zweite ist, Jesus hat uns den ganz besonderen Auftrag im Missionsbefehl gegeben, Jünger zu machen. Was heißt das? Jesus-Leute zu machen. Leute in die Nachfolge von Jesus rufen. Das heißt, Gemeinde zu bauen, Gemeinde zu bauen. Und zwar hat das einen ganz bestimmten Grund, wo Menschen Jesus finden, da auf einmal verändert sich etwas. Verstehen Sie? Da hört die Korruption auf. Da hört die Lüge auf. Da wird auf einmal Verantwortung geübt. Da fängt einer zu schaffen an. Da hört er auf mit dem Alkoholismus. Und das ist das Wunderbarste. Wenn das fehlt, die Veränderung des Herzens, ist alle Hilfe, wie wenn man in ein Fass ohne Boden Wasser reingießt. Deshalb sage ich immer, die beste Hilfe ist, die wir haben, dass wir dort über die gläubigen Christen helfen können. Die helfen auch den Muslimen, ganz bestimmt. Aber sie helfen mit einem Zeugnis und geben die ganze Lebensfülle weiter. Und deshalb ist die Gemeinde Jesu das herrlichste Leuchtzeichen in der finsteren Welt. Ich sage immer, wenn man das in Afrika einmal sieht, wenn plötzlich eine Gemeinde entsteht, das ist so wunderbar, wo man hilft, wo die plötzlich selber anfangen zu opfern und sich der Not der anderen anzunehmen. Das ist die größte Veränderung. Es hat in der ganzen Weltgeschichte keine solche sozial verändernde Kraft gegeben wie das Evangelium. Das Evangelium von Jesus, denk mal, was ist bei uns in Deutschland aus den alten Germanen geworden? Das waren doch so wilde Krieger. Und daraus ist in Deutschland eine Kultur geworden, wo ein Bach und ein Händel kommt und wo Schulen ist und wo die Welt gestaltet wird durch Christengemeinde, durch den Glauben ist was verändert. Und die größte Veränderung geschieht durch das Evangelium. Ganz im Süden von Südamerika, ganz da unten bei Feuerland, da gibt es Inseln, wo nur einen Monat im Jahr Frühling und Herbst ist. Und dann ist wieder Eis. Das sind die Pecheren. Und wieder Charles Darwin, Sie kennen den doch, der Naturforscher Charles Darwin, durch die Pecheren kam und die Menschen dort erlebt hat, hat er gesagt, das sind keine Menschen. Das sind Zwischenwesen. Das sind Wesen, die sind keiner Veredelung fähig. So roh sind die, so grob, weil die müssen ja so kämpfen, um überhaupt zu überleben. Und dann kam der Missionar Gardiner dorthin. Hat er dreimal probiert und dann ist das Schiff untergegangen. Die sind dann verhungert und dann sind andere an seine Stelle gegangen, haben den Pecheren das Evangelium gebracht. Da hat der Charles Darwin einen Brief geschrieben, ganz berühmten Brief, und hat gesagt, das hätte ich nie für möglich gehalten, was aus den Pecheren geworden ist. Und er wollte Ehrenmitglied dieser Pecheren-Mission in Südamerika werden. Das hat er hat die Mission angenommen und das ist interessant gewesen. So war er beeindruckt, was das Evangelium an Veränderung schafft. Der Mensch ist eben nicht bloß ein Zufallsprodukt vom Affen abstammend, sondern der Mensch verändert sich. Wir haben heute Abend am Tisch gesprochen von den Besuchen im Gefängnis. Das ist jetzt etwas, wo mir zugewachsen ist, Justizvollzugsanstalt Heimsheim. Dort, wenn man mit der Autobahn nach Stuttgart fährt, liegt das im Wald. Es bleibt uns immer wieder die Spucke weg, wenn man sieht, was Jesus macht aus einem kaputten Leben, aus so jungen russischen Mafia-Drogentransporteuren, die da jahrelang sitzen, wenn plötzlich das Evangelium kommt, Menschen neu werden. Was habe ich erlebt, wie Ehe erneuert wird und wie grobe Menschen verändert werden durch das Evangelium. Das Evangelium ist eine verändernde Kraft und die größte Kraft, die wir haben, ist das Evangelium von Jesus, weil Jesus neue Menschen schafft. Deshalb helfen wir auch sozial, verstehen Sie? Ach, das habe ich eigentlich noch mitbringen wollen, jetzt habe ich so vergessen, unsere Blätter, falls die hat es Ulrich Weinhold nicht mitgebracht gehabt. Bring ich noch mal mit, morgen, wer noch nicht hat. Aber es ist einfach schön, wir helfen ja mit allen wieder. Bruder Schmidt, der da hinten in Assyut, in dem Kinderdorf geholfen hat. Aber ganz wichtig ist, dass die Kinder den Weisheit von Jesus hören, weil dann erst eine Veränderung geschieht. Mit Essen und Brot hat das keinen Wert, sondern das gehört hineingebunden in Gemeindebau. Und das größte Wunder ist, wenn eine Gemeinde entsteht. Und deshalb, ich weiß nicht, ob Sie die schönen Geschichten überhaupt kennen. Ich habe ja heute Morgen schon erzählt, dass beim Ludwig Krapf er in 25 Jahren keinen zu Jesus führen konnte. Die waren ganz verzweifelt, die haben gesoffen und waren träge und haben in den Tag hineingelebt. Er war ganz verzweifelt, er hat gesagt, was mache ich denn? Das sind so lässige Leute, da kommt nichts. Und dann auf einmal fing es an, hat das Evangelium Wurzel gegriffen. Und die schönste Veränderung mit dem Bruder Hagen, da lacht ja immer mein Herz, wenn ich so einen alten Hasen sehe, da von der Mission, Im Südwesten Äthiopiens sind diese Nomadenstämme, ganz viele wilde Nomadenstämme. Von der Regierung hat sich nie einer hingetraut, weil die sind so grausam gewesen, die haben Menschen verstümmelt, alle Fremden, die dorthin kamen. Wie der Missionar Bössler dort hinkam, die ersten Bekehrungen, man hat die Atem angehalten. Und ich habe es noch miterlebt bei den Mursi, die machen so große Holzplatten in ihre Lippen rein. Wie ich da unten hinkam, ich habe das nicht vermögen, die laufen nackt rum, heute noch. Die im Gottesdienst, sie sitzen nackt da. Also nicht ganz nackt, die haben eine Kalaschnikow, eine Maschinenpistole rum. Jeder Mann hat eine Kalaschnikow rumhängen. Wenn man mit dem Fotoapparat kommt, dann haben sie gleich plötzlich ein Tuch da. Das ist ganz interessant. Scham kennen sie auch, sie wollen nicht fotografiert sein, so nackt. Aber das Evangelium, und zwar das Tolle war, die haben gnadenlos einander niedergemetzelt mit dieser Kalaschnikow, bloß um Vieh zu stehlen. Und wo das Evangelium hinkommt, auf einmal ist Frieden da und Liebe und eine Umwandlung. Und wie das durchbricht durch den Ahnenkult und durch die Zauberei und auf einmal die Lüge besiegt wird und der Ehebruch und die Trunksucht und alles wird neu. Das Wunder, das kann nur das Evangelium, denn das Evangelium hat ein Geheimnis. Was denn? Dass im Wort Gottes der Heilige Geist wirksam ist. Das Geheimnis. Weil das Wort Gottes voll Heiligen Geistes, voller Kraft und Leben, voller Geist und Leben. Das ist ganz wichtig, dass Sie das wissen. Das Wort Gottes ist nämlich von Gott eingehaucht und trägt den Geist Gottes in sich. Darum wirkt es, ist mächtig, wirksam, wie ein Samenkorn, das aufgehen muss. Man kann es manchmal abdrücken, aber das liegt drin am Wort Gottes. Und wenn man die Geschichte verfolgt, in Äthiopien, die Kirche, wo der Bruder Hagen war, die ist ja der erste Missionar, ist erst 1928 hat dort gewirkt, ein Missionsarzt Dr. Lembi, und ging gleich in die schrecklichste Verfolgung der Mussolini-Kriege, eine ganz kleine Zahl von Christen. Und dann ging das später in die schreckliche Verfolgung durch das marxistische Militärregime. Und die Gemeinde ist gewachsen, weil sie am Wort des Evangeliums blieb. Und sie hat als Wappenzeichen eine aufgeschlagene Bibel. Das heißt Wort des Lebens Kirche. Die Karl Heiwert Kirche ist die größte äthiopische Kirche, doppelt so groß wie die lutherische Mekane Jesus Kirche. Was steht denn auf dem aufgeschlagenen Bibel drauf? Weißt du das noch? Ja, aber da irgendeine Bibelstelle, glaube ich, noch. Irgendeine vom Timotheusbrief. Also, die hat so eine aufgeschlagene Bibel. Und da ist die Wirksamkeit, dass das Wort Gottes läuft. So ist Gemeinde entstanden. So entsteht Gemeinde und so kommen Menschen zum Glauben. Es ist mir immer eine große Sorge in vielen Gemeinden bei uns, wenn man keine Bibel liest, wenn man keine Bibelstunde hat. Das Wort Gottes ist die Kraft, aus dem wir leben. Ah ja, da vorne. Das ist so ein Wappen, wo sie haben mit so einer aufgeschlagenen Bibel. Aber das ist in jedem Land ganz interessant. Das Wunder einer lebendigen Gemeinde. Jetzt kommen wir ja oft aus Gemeinden und sagen, bei uns ist alles so tot. Und das ist immer eine Gefahr, das ist mit jeder Generation kommt das. Das alles erstarrt, dann läuft das noch in ein paar Ritualen, in ein paar Formen ab. Und jetzt ist ganz wichtig, wie kommt es denn wieder zum Leben, indem bei einzelnen Christen, jetzt bei Ihnen wieder, Christus Neuwohnung macht. Deshalb ist es für uns heute Abend jetzt ganz wichtig, Erneuerung, lebendige Gemeinde kommt nur durch Gebet. Also kennen Sie noch die Geschichte von der ostafrikanischen Erweckungsbewegung? Nicht? 1935 in Matana, im heutigen Ruanda. Da war ein junger Evangelist und er hat sich gesorgt, wie neues Leben in die erstarrte anglikanische Kirche. War alles bloß noch so vertrottelt. Man ging in die Kirche und hat das eben gehört. Das ist eben die nachfolgende Generation von den Vätern ererbt. Und dann ist er wochenlang in der Stille gewesen und hat gebeten und gesagt, Herr, du musst doch neues Leben geben. Und wie er dann hinauskam und die erste Evangelisationsveranstaltung hatte, hat es so gebrannt, dass ganz viele Leute Buße begonnen haben. Umgekehrt sind. Und das war ein Feuer. Dieser Bischof Festo Kiewenscher hat es immer erzählt und hat gesagt, er war in einer Schule als Lehrer selber nur dem Namen nach Christ. Aber da hat ein junger Schüler 25 Minuten gesprochen und hat gesagt, da war so totenstill, dass man Stecknadel fallen hören könnte. Der hat das Wort der Bibel ausgelegt. Das war plötzlich so voller Leben. Da hat der Geist Gottes so mächtig gewirkt. Wie kriegen wir denn das bei uns wieder hin? Paulus sagt, ich beuge meine Knie durch Gebet. Wir wollen beten, dass der Herr dieses Wunder einzig allein. Ich bin immer traurig, wenn bei uns so viel diskutiert wird über die Stilfragen oder über die Formen. Die sind doch gar nicht wichtig. Sondern wichtig ist, dass der Geist Gottes wieder in uns wirkt. Und wir wollen um neues Leben bitten, dass wir es ganz frisch bei uns haben. Paulus sagt, ich beuge meine Knie vor dem Vater, der rechte Vater ist über alles, was Kinder heißt im Himmel und auf Erden. Die Verse davor, interessant, da sagt der Paulus, Gott hat mir ein Geheimnis entschlüsselt. Was denn für ein Geheimnis? Die Heiden gehören dazu. Es ist ja merkwürdig, dass die anderen Apostel das nicht kapiert haben. Jesus hat gesagt, alle Welt. Heute ist umgedreht. Heute sagen viele Christen, die Juden gehören nicht dazu. Es ist ja ganz komisch, dass viele landeskirchliche Synoden sagen, wir sogar Judenmission treiben. Dann machen wir ja gar keine Judenmission. Das machen ja hauptsächlich christliche Juden, jesusgläubige Juden. Aber da sagen die Christen, die Juden, die sollen ruhig im Judentum bleiben. Das ist ein Quatsch, wo Jesus selber ein Jude war und Paulus war ein Jude. Aber wie soll man denn Israel das verschweigen können, das Evangelium? Aber ganz wichtig ist, dass der Paulus sagt, mir ist Geheimnis Gottes aufgetan, dass Gott unter allen Völkern und Nationen und Sprachen der Welt eine Jesusgemeinde haben will. Jetzt interessiert uns, gibt es das denn schon? Leider noch nicht unter allen Völkern. Ich glaube, es gibt noch 1600 Völker, wo es noch keine Jesusgemeinde gibt. Aber was schön ist, es ist in allen Nationen der Welt, gibt es eine Jesusgemeinde. Und zwar, vor 15 Jahren gab es den größten Rucker mit dem Fall des Eisernen Vorhangs 1992. Da war mein Freund Heinrich Voth in Bischkek, in Kirgisien. Und ich war da bei Licht im Osten und der Heinrich Voth, das ist ein Russlanddeutscher gewesen, der ist nicht ausgesiedelt. Er hat gesagt, ich möchte den Kirgisen das Evangelium sagen. Es gab gar keinen kirgisischen Christen. Und der Heinrich Voth blieb dort und wie das erste Mal drauf sagt, glaubst du, es gibt bald gläubige Kirgisen? Er sagt, wir haben schon drei Gemeinden. Ah, ich habe gestrahlt. Und dann habe ich weitergefragt, wie wir das nächste Mal trafen, sagen, wie geht es da in drei Gemeinden? Sagen, wir sind schon über 100 Gemeinden in Kirgisien. War wie ein Steppenbrand. Und genauso in Kasachstan, da war der Franz Thiessen. Und die haben 50.000 neue Testamente verteilt an die Muslime. Ich habe gesagt, Hupo, mach doch keinen Blödsinn. Das gibt doch bloß Feueranzünder, das Papier. Das verbrennen, das sagt er, kein einziger Muslim wirft das weg. Die sind nicht so tief Muslime. Und dann gesagt, kommst du zu unserer Konferenz der Baptisten in Almaty? Bin ich hingekommen, waren 450 Prediger aus Kasachstan, Kirgisistan, Usbekistan und Turkmenistan. Alles einheimische Christen. Und da hat man kniend gebetet, dass da eine Gemeinde entsteht. Es war ja lang durch die russische Regierung. Wissen Sie, die russische Kirche hat nicht Mission getrieben. Die zaristische und die kommunistische sowieso nicht. Und dann ist jetzt die Türe aufgestoßen. So wunderbar, das geschieht durch das Gebet. Das größte Wunder, das wir heute haben, ist China. 1970 hat Mao im Triumph alle Kirchen geschlossen gehabt. Es gab in ganz China nicht eine Kirche mehr. Da waren alle Kirchen geschlossen, alle Bibeln verbrannt, die die Roten Garden packen konnte. Und heute schrieb der Fokus, gibt es 130 Millionen bekennende Jesusleute in China. Verstehen Sie überhaupt nicht? Wie habe ich heute Morgen gesagt? Bei uns kocht der Chef. Also der Herr Jesus selber treibt Weltmission. Das macht er. Er ist der rechte Vater über alles. Und er baut Gemeinde. Sie müssen wissen, heute ist in China noch ganz schwierig. Staatsbeamte dürfen gar kein Christ sein. Da gibt es ganz große Behinderungen. Aber das Evangelium ist eine Macht. Ich bin heute Mittag mit der Bahn da reingefahren, da saß uns gegenüber ein junges Mädchen und hat gelesen, Heavenly Man, das ist dieser große chinesische Evangelist, toll. Also wenn man das so sieht, was da alles Gott gemacht hat, nachdem alles kaputt war. Ich hätte nie mehr für möglich gehalten, dass vor der Wiederkunft Jesu in China nochmal eine christliche Gemeinde gibt. Gott will lebendige Gemeinde und das ist auch für uns eine Ermutigung, wenn wir das hören. Ich traf mal einen Libanesen, der in Saudi-Arabien arbeitet und habe gesagt, ach, ich hätte so dafür beten, dass in Saudi-Arabien, das ist ganz verboten, da darf es nach der Verfassung gar keine Christengemeinde geben. Da sagt er, kein Wort mehr darüber, sonst gibt es schreckliches Blutvergießen. Also da hat Gott auch seine Leute irgendwo im Untergrund, wie in Nordkorea. Wir haben Verbindung zu 50.000 Christen im Untergrund in Nordkorea. Weil Gott will Gemeinde und es gibt Gemeinde. Und das ist ganz wunderbar. Mit Gemeinde, da meinen wir nicht Organisationen, da meint man nicht irgendwelche Pastoren und irgendwelche Ordnungen. Was ist denn gemeint? Dass sich Leute unter dem Wort Gottes treffen, miteinander beten, einander stärken. Das ist das, wo Christus heute wirkt, durch eine Gemeinschaft, wie im Hauskreis. Und das ist so herrlich, dass das möglich ist durch Gebet, durch Gebet. Der rechte Vater. Ein wunderbares Wort, der rechte Vater. Manche sagen, ja, heute sind viele durch ihre Psychologen ein wenig sensibilisiert und sagen, Vater, das kann ich nicht mehr hören. Das Wort, da denke ich immer an meinen eigenen Vater. Ich hatte so einen schwierigen Vater. Jeder hat einen schwierigen Vater gehabt. Jeder von uns. Alle Väter sind komische Leute. Das darf ich als Mann mal sagen. Mütter sind da schon viel besser, aber das ist immer mit den Vätern immer so ein Problem. Wir Väter, und man hat da viel Schuld an den Kindern. Aber Gott ist nicht so was ähnliches wie mir komische Väter, sondern der rechte Vater ist. Das Urbild, alles was Vater ist, ist ein schwaches Abbild der göttlichen Vatergüte. Das herrlichste Wort. Auch wieder unseren muslimischen Freunden gegenüber, ihnen die Geschichte vom verlorenen Sohn zu erzählen. Der Vater, der nach dem verlorenen Sohn, wo gibt es denn sowas, wie uns Jesus das abgemalt hat, die Vatergüte Gottes. Also ganz wunderbar. Und der will Gemeinde, und darüber dürfen wir auch wieder in unsere Gemeinden zurückgehen und beten mit anderen, sagen wir, Herr, gib doch neues Leben und fang bei mir mit dem neuen Leben an. Wie sieht das neue Leben jetzt aus? Stark zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen. Wenn man so geschwind das liest, habe ich immer Sorge, dass einer sagt, ich verstehe das nicht. Ja, das ist klar, man muss geschwind nachdenken, man muss sich auf der Zunge zergehen lassen. Dass durch die Kraft von Christus oder die Kraft Gottes, wir am inwendigen Menschen stark werden. Was ist denn das? Kann ich ganz einfach sagen. Paulus hat es erklärt im 2. Korintherbrief, Kapitel 4, da erzählt er und sagt, jeder Christ muss mit seinem Leben äußerlich immer abbauen. Er wird älter, er wird kränker und wir alle können es ja erleben. Wir können zurückträumen, sagen, wie schön war das, wo wir 18 waren, wo wir im Dauerlauf den Berg raufgerannt sind, gell? Und jetzt sind wir alt, jetzt tut es mit den Zehen nicht mehr richtig und der Schnaufer geht nicht mehr richtig und all die Probleme, nachts liegt man wach und so. Aber das Schlimmste ist doch, dass wir den Schatz des neuen Lebens in irdenen Gefäßen haben. Und die irdenen Gefäße, die kriegen Risse. Die werden sprunghaft und wir haben ja unter uns auch sehr viel Kranke heute. Und es ist gut, dass das der Paulus immer wieder gesagt hat. Wenn der äußere Mensch, so wie wir äußere sind, auch verdirbt. Ja, bis wir zum Schluss heimgehen zur Herrlichkeit, wird manches an uns zerbrechen. War mir immer wieder schwer in der Gemeinde. Weiß noch, bei den Zuckerkranken, wenn man plötzlich die Beine amputieren muss. Und da waren die so kurz da im Bett gelegen. Es hat mich immer so erschüttert. Waren doch einmal stolze Menschen. Der äußere Mensch verdirbt. Der äußere Mensch wird schwach. So wird auch der Innere von Tag zu Tag erneuert. Was ist denn der innere Mensch? Der Paulus sagt, es gibt einen äußeren Mensch, das ist mir äußerlich. Das ist der Mensch, wo man sich morgens Creme ins Gesicht schmiert, wo man die Haare kämmt und so weiter, Zähne putzt. Und dann gibt es der innere Mensch, das ist der Blick auf Jesus. Und gerade umgekehrt, wenn der äußere Mensch verdirbt, will Christus den inneren Menschen umso mehr leuchten lassen. Da bin ich immer sprachlos. Nichts Schöneres als Krankenbesuche von gläubigen Leuten. Wenn das der Herr schenkt, und da steht man oft daneben und hat Mitleid. Mir kommen manchmal die Tränen, ich bin da so labil gebaut, wenn ich das so miterlebe, wie da einer durch muss. Und dann sagt er, ich bin aber ganz fröhlich. Was ist das? Das ist ein Wunder, dass der Herr Jesus den inneren Menschen stark macht. Und der Paulus sagt, das ist so wichtig in der Gemeinde, dass unser innerer Mensch immer stärker wird. Dass der innere Mensch, wo wir Christus aufnehmen, wo Christus in uns Wohnung macht, gell? Der ist so wichtig. Paulus schreibt viel von dem inneren Menschen. Deshalb auch ganz wichtig ist, ich war jetzt letzte Woche auf dem Seniorenkongress von Liebenzeller Gemeinschaft. Und ich kann immer bloß sagen, für viele Menschen ist der Schritt in den Ruhestand die schwierigste Klippe im Leben. Man ist plötzlich unnütz, wird nicht mehr gebraucht, zum alten Eisen geworfen, war ich wie rostige Sense in der Ecke der Scheune, man braucht mich nicht mehr. Das stimmt gar nicht, äußerlich vielleicht. Aber der innere Mensch, der entdeckt so viele. Und ich habe immer wieder entdeckt, wenn Sie das merken, das fängt an bei den Enkelkindern oder bei den Nachbarskindern, denen man bei den Schulaufgaben hilft, dass Sie am Ende sagen können, das war die reichste Zeit meines Lebens, nimmer mit viel Geld verdienen, das war nimmer wichtig. Wir sind ja äußerlich versorgt. Aber dass ich mal Zeit habe fürs Wichtigste, fürs Fürbitte, für Gemeinschaft mit anderen, zum Ermutigen, für einen Krankenbesuch, dass der innere Mensch sich umso mehr entfalten kann. Mensch, was ist das wunderbar? Aber wie zuerst die bei mir angerufen habe, das sind lauter 75-Jährige von Rutesheim hier in der Nähe, die gesagt haben, geh schon mal mit uns in die Justizvollzugsanstalt. Ich habe gedacht, auf der Lahö habe ich bessere Zuhörer. Da ist keiner, dort sind so viele. Na, ich habe es natürlich nicht gedacht. Also ich sage es bloß ironisch mal. Aber dann, was, Gefängnis? Und bis man überhaupt drin ist, das dauert so ewig, bis die 10 Türen aufgeschlossen sind. Aber sowas Herrliches habe ich in meiner ganzen Amtszeit noch nie erlebt, wie mit diesen Menschen, Mördern und am schlimmsten Spielsüchtige. Sagen Sie mal, die kann man gar nicht mehr therapieren. Es ist in unserem Volk ganz schlimm, dass die Wettbüros aus dem Boden schießen. Dann alle, wer mal da drin ist, der wird gar nicht mehr frei. Da gibt es gar keine auch psychotherapeutische Befreiung aus der Wettsucht. Weil die immer wieder meint, jetzt kommt das große Gute. Also hochinteressant da drin. Und da ist eine Jesus-Gemeinde entstanden, der Bibelleser, 30 bis 50 Männer, ganz wunderbar. Also ich wollte bloß so sagen, der Herr hat so viele Aufgaben für den inneren Menschen. Da macht es gar nichts aus, wenn immer mehr Haare ausfallen und wenn man immer schwächer wird. Ich kann doch noch so viel wirken, solange mich der Herr noch braucht, bin ich doch glücklich, dass ich dienen darf und keiner ist unnütz. Der innere Mensch soll immer stärker werden. Das, was Jesus in uns schafft, dass ihr stark, dass er euch Kraft gebe nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, stark zu werden durch seinen Geist und dem inwendigen Menschen. Ich kann nur sagen, in unserer Gemeinde war das ganz wunderbar, die alten, reifen Christen, die auch so viel Gefühl gehabt haben, die jungen Mitarbeiter zu stärken. Ich habe als oft Sorge gehabt bei unseren Gemeindefreizeiten, da habe ich oft einmal zu den Jungen gesagt, ja, ist euch nicht eine Störung, wenn die alten Leute da sitzen? Und hat einer von den jungen Leuten gesagt, das ist das Allerschönste der Freizeit, dass Alte dabei sind. In meiner ganzen Familie sind alle Alten gottlos. Und da treffe ich zum ersten Mal Alte, mit denen ich beten kann. Verstehen Sie? Da wird es ganz anders bewertet auf einmal. Und das ist so wunderbar, der Herr braucht uns, gerade eine Kinder gegenüber und eine Einsame und Seelsorge, nimmer im Spektakulären, nimmer in dem großen Geschrei, sondern in aller Stille geschieht es und baut der Herr die Gemeinde und in der Ewigkeit wird es mal ins Licht kommen, was hier geschehen ist durch diesen wichtigen Dienst, dass er euch Kraft gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit stark zu werden durch seinen Geist an dem inwendigen Menschen, dass Christus wohne dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid. Wo wohnt denn Christus? In ihrem Herzen. In ihrem Herzen, wo sonst so Eifersucht regiert und wo der Neid regiert, wo auch Schmutziges oft Platz greift, im Herzen will er wohnen. Hat ja oft das Bild gemalt an der Tür, wo er klopft, wo bloß innen die Klinke ist, ich muss ihn einlassen. Aber dass wir wissen, dass mein Leben ein Heiligtum für Christus werden will. Und deshalb ist es so wunderbar, so fängt Erneuerung der Gemeinde an. Nicht mit irgendwelchen modischen Erneuerungen, sondern dass Christus wohne in unseren Herzen. Jetzt beten Sie auch für die Missionsgemeinden. Ich habe immer Sorge, heute in Afrika, da gibt es so große Bekehrungszahlen. Aber werden die auch weitergeführt in die Bibel hinein? Mir hat ein Leiter, auch wieder in Äthiopien, hat zu mir gesagt, ich darf es gar nicht laut sagen, wir beten, dass weniger zum Glauben kommen, wir kommen nicht mehr nach, sie in der Jüngerschaft zu schulen. Das ist ganz wichtig. Gell? Dass wir sie schulen richtig im Glauben, dass sie wirklich Christus aufnehmen und dann mit Christus leben. Das hat doch gar keinen Wert, wenn unsere jungen Leute tolle Bands leiden, aber sie leben irgendwo in eheähnlichen Verhältnissen und kennen die Ordnungen Gottes gar nicht. Da kann doch der Heilige Geist da nicht wohnen. Also wir wollen doch immer gucken, dass sie das, die ganze Freude eines Lebens mit Christus entdecken. Und dass nicht der Heilige Geist betrübt wird. Deshalb ist so wichtig, dass Christus wohnen kann und dass wir einander zurechthelfen an diese Punkte. Dass Christus wohnen kann und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid. Das ist ganz wichtig. Das Wachsen geschieht einmal zunächst, dass Christus in meinem Ich Platz greift. Und dass er immer größer wird. Er immer größer. Unser Ich ist ja heute ganz stark. Besonders in unserer Zeit. Wir sind alle ich-bewusste Menschen. Selbstbewusste Leute. Und wehleutige Leute und empfindliche Leute. Und dass auf einmal Christus unser Ich umgestaltet. Dass wir immer mehr Christusähnlicher werden, in unserem Innersten denken und fühlen. Dass wir wie Christus denken können, dass er uns prägt. Das Gemeindebau, ganz wichtig. Und das wünsche ich, dass das immer weiter geschieht. Und ihr in der Liebe eingewurzelt und gegründet seid. Liebe, die wünschen wir uns immer. Ach, mich hat niemand lieb. Dass wir Liebe geben können, Liebe weitergeben können. Wie geht denn das? Paulus sagt, die Liebe Gottes ist ausgeschüttet mit Eimer, mit Zuber in unser Herz, das überschwappt. Das ist richtig. Wenn wir selber so wie betrunken sind von der Liebe von Christus und sagen, wir haben so viel Liebe empfangen, dass wir gerade weitergeben müssen, weil wir überwältigt sind, wie Christus uns lieb hat. Und das kann man immer nur neu lernen, indem man unterm Kreuz steht und sieht, was Jesus für uns getan hat. Das tat ich für dich, was tust du für mich? Ich hab dich doch lieb. Und nur so können wir auch die schwierigen Belastungen unseres Lebens überwinden. Auch manchen Rempler, den wir kriegen. Und manche zurücksetzen und man sagt, aber Christus hat mich doch lieb und ich will seine Liebe weitergeben. Also die wunderbare Verwandlung in aller Stille geschieht, dass Christus immer mehr Raum in uns gewinnt. Und das ist eigentlich das Allerschönste, dass es das gibt. Das ist das, wenn man immer wieder Christen begegnet, die uns ganz tief geprägt haben. Wäre interessant, wenn Sie jetzt erzählen würden. Sagen, ah ja, ich habe eine Tante gehabt, war ganz toll. Und die hat mich so geprägt. Um Ihnen noch ein bisschen aus der Mission zu erzählen. Wir haben so einen schönen Dienst in Ägypten. An den Kindern in den Müllvierteln. Das sind die schlimmsten Plätze in Kairo. Die Kinder leben davon, die sammeln den ganzen Müll der 18 Millionen statt eins. Es gibt keine Müllabfuhr. Und die sammeln den Müll ein und versuchen dann das Papier zu trennen und das Metall und verbrennen das dann, den Rest. Das stinkt so wahnsinnig, so dicke Wolken drüber. Und die Kinder sind voller Krätze und Ausschlag, die Müllkinder. Und da war eine Frau aus reichem Hause, ihr Mann ist Professor an der Universität. Und sie ist eine koptische Christin, die Maggie Gobran. Und eines Tages ist ihre Tante gestorben. Und sie sagt, ich habe die Tante immer bewundert, die hat so viel Liebestätigkeit getan. Die war so eine Christin, die die Liebe von Christus weitergeben hat. Und wie man am Grab stand, haben wir gesagt, hey, wer macht das jetzt eigentlich weiter? Und dann habe ich so klar gespürt, dass Jesus sagt, du machst das jetzt weiter. Und da hat sie allen Schmuck abgelegt. Ihr Mann hat gesagt, du musst wissen, was die Schmuck geliebt hat. Reiche Familie, es gibt ja in Ägypten sehr reiche Familien. Ihr Bruder ist ein großer Architekt, der fährt die dicksten Mercedes. Sie fährt ein ganz rustiges Auto und 15.000 Müllkinder betreut die Frau Maggie Gobrand. Wenn wir die als da haben bei uns, die trinkt nicht einmal beim Frühstück, sie bloß Wasser. Sie will ganz simpel das weitergehen. Aber wie die Kinder in den Arm nimmt, diese schmutzigen Kinder und die Liebe Jesu bezeugt. Und die macht, hat jetzt 50 solche Kinderbetreuungsstätten geschaffen, wo diese 15.000 Kinder betreut werden mit vielen Mitarbeitern zusammen. Die lernen einen Beruf und kriegen Schulbildung und alles Mögliche. Und das Erste, was sie gibt eine Bibel. Die sollen Liebe bei Jesus kennen, aber sie macht es so überwältigend. Und wenn man das erlebt, ich denke, sie haben auch Menschen erlebt, vielleicht bei ihrer Großmutter irgendwo, wo sie sagen, das war so wunderbar, Liebe habe ich, oder im Kindergottesdienst oder irgendwo, ich habe Liebe erlebt bei einem Menschen, so wie bei einer Schwester heute, unsere Diakonissen, wo man es erlebt hat, die Liebe Jesu, und dass die in unserem Leben überschwappt, die Liebe von Jesus. Wir kriegen ja auch hier in diesem Haus so viel Liebe von den Mitarbeitern, so ein ganz herrliches Zeugnis. Und da heißt es im Vers 19, ihr sollt die Liebe von Christus erkennen, die Christusliebe, die alle Erkenntnis übertrifft. Alles Grübeln im Glauben ist eine ganz große Gefahr im Hauskreis, dass man darunter grübelt. Und Sie können über viele Probleme grübeln, die kriegen Sie nicht raus. Es gibt so Grübelleute, die wollen immer grübeln. Kennen Sie auch, das machen jede Diskussion kaputt. Ich sage immer, grübeln Sie mal, warum leben Sie heute und nicht vor 200 Jahren? Warum sind Sie in Deutschland geboren und nicht in Afrika? Also grübeln Sie, ich kriege keine Antwort. Und so kriegen Sie auch keine Antwort auf viele Rätsel Ihres Lebens. Sie können grübeln. Aber da heißt, die Liebe Christi ist besser als alles Grübeln. Ist auch besser als alles theoretische Theologisieren. Ist eine ganz große Gefahr, diese theologischen Lehrsätze, die alle so stumpf sind, die Liebe von Christus ergreifen. Luther hat früher übersetzt gehabt, Christus liebhaben ist besser als alles Wissen. Die hat mir auch ganz gefallen. Christus liebhaben ist besser als alles Wissen. Wenn Sie bloß wissen, Jesus hat mich lieb und ich kann aus seiner Hand nie rausfallen, dann haben Sie mehr begriffen als ein Theologieprofessor mit 5 Doktorgrad. Dann haben Sie mehr begriffen. Mehr begriffen als der Thomas von Aquin. Die größte Erkenntnis ist zu wissen, Jesus hat mich lieb. Der ewige Gottessohn lässt mich nicht los. Und ich bin ihm wichtig und er hat sein Leben für mich geopfert. Was wollen Sie noch mehr? Und das ist das Zentrum einer lebendigen Gemeinde. Und damit ihr erfüllt werdet mit aller Gottesfülle. Mehr kann man von Gott in dieser Welt nicht mehr kriegen als seine Liebe. Ich bete an die Macht der Liebe, die sich in Jesus offenbart. Ist immer toll, wenn die den Zapfenstreich spielen bei der Bundeswehr und einen Helm ab zum Gebet. Ich bete an die Macht der Liebe. Verstehe die Leute gar nicht mehr. Für uns, für mich ist es immer ganz toll. Ja, Jesus hat mich lieb. Da steht hier unten noch dran, Kolosser 2, Vers 2 bis 3. Damit ihre Herzen gestärkt werden und zusammengefügt werden in der Liebe und zu allem Reichtum an Gewissheit und Verständnis, zu erkennen das Geheimnis Gottes, das Christus ist. Dass Gott alles in Christus ist. Mehr kann ich nicht mehr kapieren. In welchem verborgen liegen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Und man kann Christus nicht mit dem Kopf kriegen. Komisch. Sie können mit dem Kopf das nicht kapieren. Sie können auch Dreieinigkeit nicht mit dem Kopf verstehen. Hat noch nie ein Mensch geschafft. Kann man nicht verstehen. Sie können bloß die Liebe von Christus fassen. Und das genügt. Bis der Schächer am Kreuz gemacht hat. Der Höhepunkt des Glaubens. Und das wünschen wir uns, Gemeinden, die in der Liebe Jesu gefüllt sind, staunend davor stehen bleiben. Hast du mich lieb? Hat Jesus den Petrus gefragt. Ja, du weißt, dass ich dich lieb habe. Ja, genügt. Das ist ein Liebesverhältnis. Ich war ja noch in China, da waren die Hausgemeinden, da ging es darum, da wusste man noch gar nicht so viel. Da hat mich ein Chinese, der sich sehr um die verfolgten Christen gekümmert hat, in Hongkong, ein berühmter Dr. Zhou, hat mich nach Shanghai gebracht, das war damals noch ganz abenteuerlich, und hat mich in die Hausgemeinde von Wang Mingtiao gebracht. Das ist ein Christ gewesen, der 23 Jahre im Straflager, einer der prominentesten Leute, weit über 90, schon blind, und hat Hausgottesdienst gehabt. Wir durften da bloß drin sitzen, auf dem Boden. Ich habe ein paar Bilder gemacht, ich hatte hochempfindliche Filme, hat nicht erlaubt, dass man blitzt und so weiter. Ich war glücklich, weil ich so einen hochsensiblen Film gehabt, waren eindrückliche Bilder. 3 Stunden hat er gepredigt, es war alles voll gesessen. Und am Schluss habe ich ihm gesagt, lieber Bruder, hast du für uns noch ein Wort in Deutschland? Er ist schon lang beim Herrn. Und er hat gesagt, ja, für euch Deutschen habe ich ein Wort, hat er ganz fröhlich gesagt, auf Englisch. Ihr habt viel Werke, vergesst die Liebe zu Jesus. Und die erste Liebe hat er nachgesetzt, die erste Liebe. Ich habe wieder dich, dass du die erste Liebe verlässt. Jesus liebhaben ist besser als alles. Das Leben der Gemeinde. Und wo wir in der Liebe von Jesus leben, sind wir geborgen, haben wir Frieden, können wir tätig sein. Und das ist ganz wunderbar und können wir mächtig wirken. Wir wollen beten. Herr, wir wollen dir danken, dass du durch dein Wort uns immer wieder dieses Geheimnis aufschließt, dass du lebendige Gemeinde schaffst. Wir freuen uns auch, wie wir das hier erleben dürfen, wo wir aus ganz verschiedenen Gruppen und Kreisen und Landschaften kommen, dass du die Mitte bist, die uns verbindet. Aber wir bitten jetzt auch für die Gruppen, in die wir wieder zurückkehren zu Hause, dass du dort neues Leben schaffst und lebendige Gemeinden wirkst. Wir bitten aber auch dort in Übersee, dass solche Christen sind, die von deiner Liebe getrieben sind, ganz besonders unter dem Hass der Verfolgung, unter dem Druck, unter der Feindschaft, dass sie deine Liebe leben können, sodass Menschen überwunden werden durch deine Liebe, dass sie Feinde segnen können in deinem Namen. Und Herr, mach das auch bei uns, dass wir stark werden am inwendigen Menschen. Dass wir nicht immer wehleidig an unseren Verletzungen stehen bleiben, sondern deine Liebe, die du uns so überwältigen gibst, weitergeben können. Amen.